Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Hallo, ich bin Axel Ramelow. Schön, dass Sie dabei sind. Und das sind The Velvet Sundown. Dust on the Winter ist der Song. 3 Millionen Mal bei Spotify und bei YouTube gehört. Ziemlich klassischer Folkrock.
Dust on the wind. Boots on the ground. Smoke in the sky. No peace found.
Das ist aber tatsächlich eine reine KI-Band. Und das haben die Macher dahinter nicht von Anfang an offengelegt. Das haben schon Hunderttausende gehört, bevor das dann mal klar geworden ist. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie viel unfassbar viel Menge an Kunst mittlerweile im Internet ist, bei der Menschen nur noch quasi eine künstliche Intelligenz anleiten. Wir sprechen in knapp 10 Minuten mit einem Mann, der ein Gütesiegel entworfen hat, damit sowas wie zum Beispiel The Velvet Sundown von Anfang an klar als KI-Kunst gekennzeichnet werden kann. Die Stadt Angoulême in Frankreich, die ist voll von Häuserfassaden mit riesigen Comiczeichnungen. Das sind Bilder, die zeigen, wie sehr diese Stadt mit dem jährlichen internationalen Comic-Festival dort mittlerweile verbunden ist. Da kommen jedes Jahr hunderttausende Fans hin, Verleger, Texter, zeichnen zum wichtigsten Comic-Event in Europa. Aber genau dieses Comic-Event ist seit Monaten in der Krise, weil immer mehr Vorwürfe aufgetaucht sind gegen den Leiter der Organisation. Es geht unter anderem um Vertuschung oder es geht auch um sexuelle Gewalt oder es geht um Missmanagement. Und jetzt steht fest, die kommende Ausgabe im Januar, die ist abgesagt. Julia Borota berichtet.
Eine unwürdige Hängepartie geht zu Ende. In dem Machtkampf um das wichtigste Comic-Treffen weltweit haben vorerst die Autoren und Autorinnen gewonnen. Sie sind es, die mit ihrer Boykottdrohung die umstrittene Betreiberfirma 9e Art Plus dazu gezwungen haben, die nächste Festivalausgabe Ende Januar ausfallen zu lassen. Sie werfen dem Veranstalter Misswirtschaft vor, und zwar in verschiedenen Bereichen. Management, Kunst, Finanzen, erklärt Benoît Peters, Comicautor und Fachmann für die berühmte Geschichte um Tintin. Die Autoren und manche Verlage warnen jetzt immerhin schon seit 10 Jahren. Auch die Stadt Angoulême ist im Bilde. Man kann mit diesem Veranstalter nicht weitermachen. Die Betreiberfirma 9e Art Plus hat zwar nun festgestellt, dass es nicht möglich sei, die 53. Festivalausgabe wie geplant im Januar abzuhalten. Das gehe schon allein aus materiellen Gründen nicht mehr, weil nun die öffentlichen Geldgeber abgesprungen seien. Doch, so der Anwalt der Firma Vincent Bruneau im Sender BFM TV, die Vorwürfe gegen 9e Art Plus seien allesamt unbegründet. Mir liegen hier vollkommen transparente Unterlagen vor. Alle Abrechnungen sind da und wurden an die entsprechenden Prüfstellen übermittelt. Wenn es da Misswirtschaft gäbe, hätten die öffentlichen Geldgeber doch längst aufgehört, ihre Subventionen für das Festival bereitzustellen. Doch genau das ist jetzt passiert. Und die Anschuldigungen der Künstler gehen über das rein Finanzielle hinaus. Sie kritisieren generell die zunehmende Kommerzialisierung des Festivals. Ihnen ist beispielsweise die Tatsache ein Dorn im Auge, dass die Fastfood-Kette Quick als Sponsor eingespannt wurde. Anwalt Bruneau hingegen erinnert an die Verdienste seines Mandanten. 9e Art Plus hat aus diesem Festival in den letzten 20 Jahren etwas Großes gemacht. Hier gibt es nicht nur Manga oder nur Comics. Hier trifft sich die Branche aus der ganzen Welt. 9e Art Plus hat dazu beigetragen, dass Angoulême mittlerweile UNESCO-Kreativstadt im Bereich Literatur ist. Das muss man doch mitbedenken, zumal mir hier nichts vorliegt, was die Vorwürfe bestätigen würde. Doch die Künstler fordern mehr Mitsprache, vor allem die Künstlerinnen. Sie kritisieren, dass 9e Art Plus in seiner Festivalkonzeption weibliche Autorinnen und Zeichnerinnen systematisch benachteilige. Hinzu kommt der Verdacht, die Firma habe einer Mitarbeiterin gekündigt, weil diese es gewagt hatte, eine Vergewaltigung durch einen Kollegen anzuzeigen. 9e Art Plus bestreitet das. Fest steht, dass in den letzten Wochen auch die Verlage den Boykott der Autoren unterstützt haben. Doch wie geht es nun weiter? 9e Art Plus hat einen Vertrag bis inklusive 2027. Comicautor Benoît Peters kann sich nicht vorstellen, dass dieser Veranstalter auch übernächstes Jahr noch einmal das Festival ausrichten wird. Das ist völlig unvorstellbar. Dann gäbe es doch wieder denselben Boykott. Das muss jetzt ganz neu ausgeschrieben werden. Für Peters bleibt vor allem eines völlig unverständlich. Was mich am meisten überrascht, ist die Trägheit des Kulturministeriums. Es hat falsch reagiert und die Ministerin schien mit anderen Dingen beschäftigt. Bei so einem Aufstand der Welt der Kultur muss man doch reagieren. Das Ministerium war abwesend und hätte das Ganze schon viel früher stoppen können. Man dürfe ein Festival dieser Größenordnung und mit dieser Bedeutung nicht sterben lassen.
Festival qu'on veut se réapproprier pour lui donner un nouvel élan.
Für die Künstler und Künstlerinnen gelte es nun, sich das Comic-Festival von Angoulême wieder zu eigen zu machen, um ihm neuen Schwung zu verleihen. Ob das aber schon für die Ausgabe im Januar 2027 gelingt, ist ungewiss.
Ein malerisches Foto vom allerschönsten Sonnenaufgang oder eine spannende Kurzgeschichte oder ein Hip-Hop-Song als persönliches Geburtstagslied, das ist alles innerhalb von Sekunden mit KI möglich. Und es bringt viele Künstlerinnen und viele Kreative zum einen in Bedrängnis, kann das Arbeiten aber auch leichter und schneller machen. Für Laien ist es auf jeden Fall immer schwerer festzustellen, wie viel KI steckt da eigentlich drin und wie viel Mensch. Guido Pahlberg, der will das ändern. Er leitet den Belle Epoque Verlag und ist IT-Spezialist und er hat ein Gütesiegel entwickelt. AI Free Media heißt es. Hallo, Herr Pahlberg.
Hallo.
Herr Pahlberg, wie funktioniert Ihr Siegel?
Das Gütesiegel ist eine Selbstverpflichtung von Kreativen. Das heißt, die Person, die eben, wie Sie sagten, ein Medienwerk erstellt hat, ein Buch, ein Video, ein Musik damit zum Ausdruck bringen, ich habe das selbst gemacht ohne den Einsatz von KI. Es wird immer schwerer, KI-Werke von menschengemachten Werken zu unterscheiden. Und deshalb gehen wir davon aus, dass eigentlich nur die Selbstverpflichtung die Möglichkeit ist, da zu unterscheiden.
Aber die Selbstverpflichtung, das lässt doch auch viel Spielraum für Betrug, oder? Ich kann ja einfach sagen, ich verpflichte mich und mache es dann trotzdem.
Das ist richtig. Da können wir nur an die Ehrlichkeit der Menschen appellieren. Auf der anderen Seite natürlich, wenn jemand ertappt wird dabei beim Einsatz von KI, wie das schon geschehen ist, da gibt es schon Beispiele, dann ist das natürlich schlecht für die Reputation.
Aber Sie leiten ja auch einen Verlag. Sie haben da verschiedene Autorinnen und Autoren. Am Ende sagen Sie, ich muss denen auch vertrauen.
Es ist letztendlich, jeder muss für sich entscheiden, was er macht, wie er das macht. Es gibt ja auch Abstufungen, wie man KI einsetzt oder nicht einsetzt. Für mich ist es wichtig, dass wir eben Werke, wo wir, sagen wir mal, eine hohe künstlerische Kompetenz haben, dass wir die besonders auszeichnen. Also der Vergleich wäre also ein Bio-Gütesiegel, wo man sagt, da ist was besonders Gutes drin. Also es geht nicht darum, KI schlecht zu machen, sondern einfach den Konsumenten, den Medienkonsumenten die Wahl zu geben.
Aber wo ist die Grenze? Also zum Beispiel, ich bin Autor und ich frage die KI, die Stadt, die ich da in meinem Text nenne, die hat so und so viele Einwohner. Oder ich bin Dichter und ich frage, was reimt sich eigentlich auf XYZ? Gibt es eine Grenze für Sie?
Also die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe dazu eine persönliche Meinung. Das ist, wenn wir ein goldenes Gütesiegel vergeben wollen, dann sollte es möglichst KI-frei sein. Das heißt, ich würde eine Recherche noch akzeptieren. Ich würde auch eine Fehlerkontrolle durch KI noch akzeptieren, weil die zum Teil sehr nützlich ist. Aber wenn ich eben frage, was reimt sich auf dieses Wort, dann ist da da fehlt die Kreativität des Menschen. Das ist dann eben die Maschine.
Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtige dabei für die Leserinnen und Leser zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Ihrem Verlag sind? Das ist ja auch eine Vertrauensfrage.
Ja, also es sind zwei Aspekte. Zum einen ist es, dass die Leser wissen wollen, also sie möchten es einfach wissen, denke ich mal. Was haben sie da vor sich? Und sie möchten entscheiden können aufgrund der Information. Zum anderen geht es natürlich auch darum, wie Sie schon in der Anmoderation gesagt haben, dass hier doch einige Jobs in Gefahr sind. Grafiker, Texter, Lektoren, Komponisten und so weiter und so weiter, die heute schon spüren, dass sie weniger nachgefragt werden, weil man halt viele Dinge ganz einfach mit KI machen kann. Also es geht auch ein bisschen darum, Berufsgruppen zu schützen und wirklich hochqualifizierte kreative Spezialisten denen eine Zukunft zu geben. Das ist gar nicht unwichtig.
Aber gleichzeitig ist es ja auch für viele Kreative sicherlich auch eine Erleichterung. Also zum Beispiel, wenn ich einen Text schneller hinbekomme, wenn ich als als kreativer Plakate entwickeln soll für eine Agentur, dann komme ich ja höchstwahrscheinlich, was heißt höchstwahrscheinlich, aber eventuell schneller zu Ergebnissen, die ich abliefern kann.
Das ist ganz unbenommen. Ich denke, die Realität wird sein, dass fast überall KI drin sein wird in Zukunft. Mir geht es darum, mehr so einen geschützten Raum für die Leute zu schaffen, die in der Lage sind, ohne KI, sag ich mal, künstlerische Leistungen zu erbringen. Weil das ist was ein ganz besonders hohes Gut, meiner Meinung nach.
Wie ist das Interesse bisher?
Wir haben auf der Webseite bisher 100 Autoren und 180 Werke, die sich da, Autoren haben sich selbst angemeldet und haben ihre Werke zertifiziert. Und ich hoffe, dass die dann auch alle das Gütesiegel verwenden. Das ist so die erste Stufe. Wir sind ja erst Mitte des Jahres gestartet und hoffen, dass das jetzt zügig weitergeht.
Was ist Ihr Ausblick? Wo wollen Sie hin? Wo soll sich das Projekt hin entwickeln?
Der Wunsch wäre natürlich eine möglichst breite Nutzung, dass eben zum Beispiel literarische Verlage oder Komponisten, die ein Werk auszeichnen wollen, sagen, das habe ich ohne KI gemacht, und das möglichst auch international. Also gibt es keine Grenzen des Wachstums. Es ist eher die Frage, wie die Akzeptanz sein wird, wie viele Menschen es sich dafür dann interessieren und es nutzen.
Würden Sie dann in Zukunft noch ein Buch lesen, wo Ihr Gütesiegel nicht drauf ist?
Das ist wirklich eine Entscheidung. Es gibt ja Unterhaltung und es gibt, sag ich mal, ernste oder gehobene Literatur. Und ich denke, wenn man, sag ich mal, am Strand liegt und möchte einen leichten Unterhaltungsroman lesen, dann ist es einem relativ einerlei. Aber wenn man sich mit einem Werk auseinandersetzen will, dann möchte man schon wissen, hat er das oder die das wirklich alleine geschrieben? Also ich denke, da muss man differenzieren. Ich würde grundsätzlich sagen, es hat beides seine Berechtigung, aber wir brauchen eben eine Kennzeichnung.
Guido Palberg sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er leitet den Belle Epoque Verlag und er hat ein Gütesiegel entwickelt für KI. AI Free Media heißt es. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das Lesen der anderen.
Wir stellen hier im Deutschlandfunk Kultur regelmäßig Zeitschriften vor, weil es gibt so viele gute da draußen. Und wir sprechen über das aktuelle Heft. Wir machen das jetzt mit dem Magazin Ohrenkuss. Das ist ein Magazin, dessen Redaktion aus Menschen besteht, die das Down-Syndrom haben. Seit 30 Jahren gibt es das Magazin mittlerweile und die aktuelle Ausgabe, die hat das Thema Wünsche. Einige der Redaktionsmitglieder, die haben uns ein paar der Wünsche eingesprochen und das ist ein weites Feld.
Der wichtigste Wunsch ist Frieden für die ganze Welt. Ohne Frieden gibt es keinen Umweltschutz. Und die Menschen müssen hungern.
Es geht aber auch in eine ganz andere Richtung, zum Beispiel das hier.
Ich wünsche mir einen Liegestuhl, jetzt sofort.
Beides ist möglich, eine ganze Bandbreite. Bei uns ist Katja de Braganza. Sie ist die Initiatorin des Magazins und die Chefredakteurin von Ohrenkuss. Hallo.
Guten Tag.
Was wir gerade hier abgespielt haben, Frau de Braganza, trifft das die Bandbreite der Wünsche ganz gut?
Ja, tatsächlich. Es gibt private Wünsche. Es gibt Wünsche aus dem eigenen Leben, so wie das mit dem Liegestuhl. Das ist übrigens mein Lieblingswunsch im Moment auch. Und natürlich ganz, ganz viele Wünsche, die die Welt betreffen, politische Wünsche. Das Klimathema wird beachtet, ja, das ganze Spektrum.
Warum haben Sie das Thema Wünsche ausgewählt?
Das hat sich ergeben. Wir haben darüber geredet, ob man zufrieden ist mit der Welt. Dann wurden Wünsche geäußert und Ziele. Und wir haben mit dem Thema Wünsche weitergemacht. Und werden demnächst auch noch zum Thema Zukunft arbeiten. Wir gehen das also schrittweise an und fragen uns dann auch, was kann man selber tun, um Anteil an einer Veränderung dieser Welt zu sein.
Und es sind ja auch Wünsche, das habe ich jetzt zumindest da rausgehört, das sind ja Allerweltswünsche. Also ein Liegestuhl kann man sich immer gut vorstellen, Frieden ist auch ein Wunsch. Das ist im Endeffekt ja Wünsche, die tatsächlich von jedermann kommen können.
Jeder Mann und jeder Frau. Mhm. Dominik Edler zum Beispiel schreibt, der lebt in der Nähe von Stuttgart, ich wünsche mir eine neue Freundin, die ich kennenlernen und heiraten will. Das ist ein Herzenswunsch. Also viele von ihnen wünschen sich Freunde, Menschen kennenzulernen oder eine Liebesbeziehung. Das ist so. Aber nicht alle wünschen sich was. Johanna von Schönfeld zum Beispiel sagt, warum ich wunschlos glücklich bin, heißt für mich, dass ich ein zufriedener Mensch bin und möchte es auch bleiben. Kein Mensch macht so wie ich und ist so wie ich. Sie ist also wunschlos glücklich. Das gibt es auch.
Auch das gibt's. Ich habe mir auch die Webseite angesehen. Da stehen noch ein paar andere Wünsche. Und da ist mir aufgefallen, das ist grammatikalisch nicht das Standarddeutsch. Also das ist höchstwahrscheinlich so, wie die Leute das genau gesagt haben. Ist das ein Grundprinzip, dass sie redaktionell nichts ändern?
Ja, das stimmt. Das ist gut beobachtet und das fällt ja auch auf. Also die Texte entstehen auf verschiedenen Wegen. Einige tippen ihre Texte ins Smartphone oder auf den Computer und schicken die per Mail. Einige schreiben mit der Hand und schicken mir dann noch richtige Post. Und einige diktieren ihre Texte. Und bei den diktierten Texten bleiben wir bei genau der Satzstellung und Wortschöpfung der Autorin oder des Autors. Und wenn die Texte abgetippt werden, die mit der Hand geschrieben wurden, wird jede, man könnte es jetzt Schreibfehler nennen, tue ich aber nicht, jede Besonderheit erfasst. Hm.
Sie sagen Besonderheit. Warum ist Ihnen das wichtig, dass diese Besonderheiten drinbleiben?
Erstens würde der Text total langweilig werden, wenn man ihn glättet und korrigiert. Dann könnten Sie ihn geschrieben haben oder ich. Und diese spezielle Art zu betonen, neue Wörter zu erfinden, machen die Texte ja gerade besonders. Es hat aber auch historische Gründe. Vor 30 Jahren habe ich noch in der Humangenetik gearbeitet und da haben Fachleute geglaubt, dass eine Person mit Down-Syndrom, also Trisomie 21, nicht in der Lage sein würde, lesen und schreiben zu lernen. Und in einem Forschungsprojekt wollten wir beweisen, dass das nicht stimmt. Dort ist der Ohrenkuss dann auch entstanden, mehrere Ausgaben entstanden. Und damit die Kolleginnen und Kollegen aus der Humangenetik, die Fachleute, die Kinderärzte, das glaubten, dass die Texte wirklich von jemandem mit Down-Syndrom ist, habe ich die Schreibfehler drin gelassen. Und das war dann so attraktiv. Wir haben ganz viele Menschen aus dem schriftlichen Bereich, Schriftstellerinnen, Grafikerinnen, Schreiber, Journalisten, Germanisten, die sich freuen über diese Sorte Texte.
Heißt das, wenn Sie das lesen, da lernen Sie auch Dinge draus, die Sie bei anderen Texten nicht lernen?
In jedem Fall, das ist so. Das merke ich schon beim Arbeiten. Also wenn jemand mir einen Text diktiert, bei der Redaktionssitzung und ich mitkriege, dass er eine halbe Minute schweigt und sich die Gedanken im Kopf sortiert und dann ganz sicher diktiert, dann merke ich, dass das sehr faszinierend ist, teilzuhaben an diesem Prozess, wo ein neuer Text zu einem interessanten Thema entsteht und die Blickwinkel sind teilweise auch anders. Also weil Sie haben recht, vorhin sagten wir ja, dass das Wünsche sind, die könnten auch von anderen Menschen sein, aber viele Aspekte sind doch ungewohnt und viel direkter und auf den Punkt. Und das finde ich spannend. Also ich merke, dass ich selber mich auch freue, wenn Texte inzwischen knapper und kürzer formuliert werden.
Frau de Braganzer, die Sichtbarkeit von Menschen mit Down-Syndrom, die hat sich ja enorm verändert, seit Sie angefangen haben. Aus Ihrer Perspektive, wie sieht es da aktuell aus? Wie nehmen Sie die Situation jetzt wahr, heute?
Das ist eine gute Frage. Also persönlich, wenn ich so in meinem Umfeld gucke, denke ich, das ist sehr beeindruckend. Heute sind Leute in der Ohrenkuss-Redaktion dabei, die waren noch gar nicht geboren, als das Magazin startete. Und das sind coole junge Menschen, die Vorstellungen haben davon, wie sie leben möchten, wann sie ausziehen wollen, was sie für eine Arbeit machen und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele positive Bilder von diesen Menschen und das zu Recht. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Gesamtsituation von Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen oder überhaupt Menschen, die nicht so flott und leistungsfähig sind, dass es für die schwieriger ist. Und das gilt sicherlich auch für Leute mit Down-Syndrom. Aber wenn ich meinen Blickwinkel in meine Umgebung schweifen lasse, dann habe ich das Gefühl, es tut sich wirklich was. Und seit einiger Zeit gibt es auch Aktivistinnen und Aktivisten in eigener Sache, die wirklich, um es mal einfach hier deutlich sagen zu können, auf die Kacke hauen und nicht mehr zufrieden sind mit irgendwelchen salbungsvollen Worten. Meine Kollegin Nathalie Didreux, die hat kein Problem damit, ihre Wünsche zu äußern in einem Megafon vor 30.000 Menschen. Und das finde ich gut. Das macht mir Hoffnung.
Das Lesen der anderen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur mit Katja de Braganzer. Wir haben über Ohrenkuss gesprochen, das Magazin mit der aktuellen Ausgabe zum Thema Wünsche. Sangerhausen, Das ist eine Stadt am Rand vom Harz, 25.000 Einwohner, hat lange vom Kupferbergbau ganz gut leben können. Heute kommen Touristen vor allem dahin, um das Rosarium zu besichtigen, riesiger Rosengarten. Und genau dieses Sangerhausen, das hat jetzt einen eigenen Film. Sehnsucht in Sangerhausen heißt er. Das ist eine Komödie, es geht um Einsamkeit, es geht um auch Klassenzugehörigkeit, es geht aber auch um Zufälle. Und nun ist eben dieser Film auch zum Beispiel auf dem Filmfestival in Locarno gelaufen. Und in Sangerhausen hat es eine Vorpremiere gegeben, jetzt am Samstag. Und da musste Henry Bernhard dabei sein, um sich das anzuschauen. Er wollte wissen, wie kommt dieser Film dort an, wo er gedreht wurde und in der Stadt, die das Zentrum des Films ist. Henry Bernhard hat dabei beobachtet, gefühlt halb Sangerhausen war bei der Entstehung des Films dabei.
Wir sind jetzt hier auch im Hexenturm, weil ich so Julian Radlmeier kennengelernt habe.
Julian Radlmeier ist Autor und Regisseur des Films Sehnsucht in Sangerhausen. Der Hexenturm ist ein 20 Meter hoher mittelalterlicher Gefängnisturm im Besitz der Familie von Rosa Roth.
Und zwar bin ich irgendwann im Mai in die Stadt gegangen und mir kommen dann zwei junge Menschen entgegen, also junge Männer. Und ich denke so, die schauen aber nicht aus wie Menschen aus Sangerhausen.
Rosa Roth, das ist ihr Künstlername, hat schon in Hamburg gelebt und in Mailand.
Und habe mich dann umgedreht und habe denen dann zugerufen, hey, where are you from? Und dann meinten sie, ja, wir sind aus Berlin und wir sind auf Location Scouting und wir wollen einen Film drehen. Dann zeigten sie mir ein Foto vom Hexenturm. Und ich sag nur so, ja, der steht in meinem Garten.
Sehnsucht in Sangerhausen ist ein verträumter Film, der mit der Geschichte spielt. Die Exkremente des Dichters Novalis spielen eine Rolle, ein blauer Stein, zwei Iranerinnen, die Filme drehen wollen, eine verliebte Heldin, die putzt und kellnert und Rosa Roth als Prinzessin auf dem Kamel. Präziser ist die komplexe Geschichte nur mit viel mehr Worten zu fassen.
Also wenn man auf die Details achtet, da ist eine Finesse drin. Das ist echt schön und ein Humor, der unserer Stadt auch echt mal gut tut.
Sie hat den Film zur Vorpremiere im Movie Star Sangerhausen vor 2 Wochen gesehen. 6 Vorstellungen gab es, mit Regisseur und dem Team, alle ausverkauft. Die Kinochefin Diana Erhardt ist begeistert vom Film und vom Besucherandrang.
Das ist das erste Mal, dass überhaupt in Sangerhausen ein Film gedreht wurde. Das ist ein Mega-Ding für Sangerhausen, weil wir endlich mal ein bisschen unsere Landschaft und unsere Gegend präsentieren können und unsere schönen touristischen Ziele. Ja, und ganz Sangerhausen hat von den Dreharbeiten mitbekommen, weil ganz, ganz viele Sangerhäuser als Komparsen gecastet wurden.
Das Filmbüro lag mitten in der Stadt, erzählt Michael Hastung.
Ich habe einen der schönsten Berufe in der ganzen Umgebung, würde ich sagen. Ich darf die Gäste durch die Barbarossa-Höhle führen. Der Regisseur war einmal mit mir in der Führung und er kam raus oben. Den Mann brauche er unbedingt in seinem Film. Und dann hatte ich aber Urlaub und war 14 Tage nicht an der Höhle. Und da sind deine Mitarbeiter ständig an der Höhle die Türen eingelaufen und gefragt, wo ist der, wo ist der, wo ist der, wann kommt der wieder? Und durfte mit nach Sangerhausen und durfte für eine knappe Minute nicht mal mit in den Film. Einer meiner aufregendsten Tage. Aber es hat ja funktioniert. Und jetzt tauche ich da zweimal auf.
Die Leute drängen sich. Sehnsucht in Sangerhausen läuft gleich in 2 Kinosälen an. Meist ältere Leute, die Mehrheit Frauen.
Ausverkauft. Ja, ja. Gut, gut, okay. Das ist jetzt wahrscheinlich das Extra-Schmankerl. Dritte Reihe.
Ja, leider.
Kriegen wir hin. Als Pionier, ja, da wollten wir immer ganz vorne sitzen.
Wir sind gespannt, wie er ist. Ist Pflichtveranstaltung.
Ich bin auf Empfehlung von meiner Tochter, die hat den Film in Wien gesehen. Die lebt in Wien und da kam der ganz gut an, der Film. Darauf freue ich mich jetzt sehr.
Das Interesse meinerseits ist eigentlich nur auf die Schauplätze und nicht auf die Handlung. Die Gegend hier in und um Sangerhausen, ja. Ich bin mal gespannt, es interessiert.
Werbung, Trailer, der Film. Neben Michael Hastung, dem Führer aus der Barbarossa-Höhle. Jetzt kommt seine Szene. Er spielt einen Hotelportier.
Ursula, na, kommst du uns auch mal wieder besuchen?
Sag mal, sind die Musiker aus Berlin schon auf?
Woher kennst du denn die Schnöse? Die sind vor einer halben Stunde schon abgedampft.
Komisch. Ich sollte sie eigentlich zu ihrem Konzert am Kyffhäuser fahren. Haben sie mir vielleicht eine Nachricht hinterlassen?
Nein. Vielleicht haben sie den Zug genommen?
Im Publikum wird gekichert. Michael Hastung beugt sich rüber.
Eine Nacht nicht schlafen.
Und aufgeregt bis zum Gehtnimmer. Für so ein paar Sekunden.
Nach anderthalb Stunden ist der Film rum.
Naja, es ging. Tut mir leid. Ich bin nicht begeistert.
Nur etwas enttäuscht.
Ja. Es war etwas gewöhnungsbedürftig.
Was zum Abgewöhnen, ja.
Ja, es war interessant, mal eine andere Perspektive auf Sangerhausen, ne? Ja, es hat sich mal gelohnt, mal was anderes zu sehen über Sangerhausen. War sehr schön. Mein anderer Einfall.
Die Menschen hier, die haben sich gesehnt, auch mal irgendwie ein bisschen wieder im Vordergrund zu rücken. Es war über lange Zeit, würde ich sagen, eines der ärmsten Gebiete in Deutschland hier. Allein dieser Regisseur ist jeden Früh da aus dem Büro rausgetreten, hat Richtung der Halde geguckt und hat das immer mit dem Fuji verglichen. Und das finde ich so toll, den Fuji ja mal in Sangerhausen.
Ein bisschen Japan in Sangerhausen. Sehnsucht in Sangerhausen, so heißt der Film. Und Henry Bernhard hat sich in der Stadt umgehört, wie er denn da angekommen ist.